Sie hören jetzt SWR1 Leute der Woche als Podcast mit Michel Ries.
Petra Reschi kommt aus dem Ruhrgebiet, lebt in Venedig und recherchiert und schreibt seit vielen Jahren über die italienische Mafia. Sie wurde bedroht und verklagt, auf der anderen Seite aber auch ausgezeichnet für ihren Mut, unter anderem als Reporterin des Jahres. Am Montag bei Nicole Köster hat Petra Reschi erzählt, was die Antriebsfeder war und ist für ihre Arbeit.
Mein Vater ist ganz früh gestorben, mit 27 als Bergmann. Und als meine Mutter zum ersten Mal tanzen ging, 6 Jahre nach dem Tod meines Vaters, wurde sie von meiner Großmutter aus der Familie ausgestoßen. Und das
Bigotte, was da einfach herrscht.
Ja, genau. Dieser Zwiespalt, dass man als Kind diese Familie zwar liebt, aber das natürlich auch ungerecht findet. Das hat mich irgendwie so beschäftigt. Das war am Anfang im Grunde alles, weshalb ich mich für diese Geschichte interessiert habe. Und danach kam natürlich noch viel mehr dazu. Und da kam die Politik dazu und dann kam Geld dazu und so weiter.
Was war dahingehend Ihre erste Recherche? Wissen Sie das noch?
Meine erste Recherche war, dass ich nach Palermo geschickt wurde, um über den sogenannten Frühling von Palermo 89 zu berichten. Und das war eben kurz vor dem Fall der Mauer. Da hatte man in der Welt herrschte eine große Euphorie. Wenn also die Mauer zu bröckeln beginnt, warum kann nicht dann auch das Fundament der Mafia auf Sizilien zu bröckeln beginnen? Und ich hatte natürlich überhaupt so gut wie keine Ahnung von Italien, auch von der Mafia, nur wenig. Aber habe dann eben so ich bin da so reingerutscht und habe dann viele Leute kennengelernt, sogar auch Staatsanwälte, mit denen ich bis heute noch befreundet bin, Polizisten. Und das hat mich natürlich irgendwie, in einer gewissen Weise angefixt, wenn man so will, weil das waren Leute, die mir imponiert haben, die sich eben sehr engagiert haben und auch damit eben auch exponiert waren und sind. Und und davon im Übrigen ja auch viele dann eben mit dem Leben dafür bezahlt haben. Und das hat mich eben, dieser Mut und dieses Engagement hat mich eben beeindruckt, besonders übrigens auch als Deutsche nach dem Motto, da gibt es ja eben halt diesen Spruch, wir wussten ja von nichts, nicht wahr? Und in Deutschland ist das immer. Und deswegen, das wollte ich einfach weiterverfolgen.
Und von dieser ersten Recherche, die Mafia, die vielleicht beginnt zu bröckeln, haben Sie nach so vielen Jahren den Eindruck, dass da irgendetwas bröckelt bei
Null.
Der Mafia?
Nichts. Das Einzige, was gebröckelt hat, das war die Politik, die gebröckelt hat und wie. Und und ich habe das eben auch versucht, in den Büchern, in den einzelnen Romanen eben halt darzustellen, eben wie das funktioniert. In dem einen Roman Palermo Connection habe ich eben auch darüber geschrieben. Da gibt es einen großen Prozess, der mich da inspiriert hat dazu, über die Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Staat und der Mafia 92, als die beiden Staatsanwälte ermordet worden sind, der bis heute noch läuft und der...
Die auch als Volkshelden verehrt werden.
Verehrt wurden, sagen wir mal so. Und der eine Staatsanwalt, der diesen Prozess eben führt, der lebt unter extrem, ich weiß, der hat über 40 Leibwächter, Polizeischutz. Und wird angefeindet wie nur was. Diese Geschichte hat mich inspiriert zu diesem einen Roman, Palermo Connection. Zu sehen, wie dann auch so Leute so eliminiert werden, also in dem Sinne von eliminiert, in dem Sinne, dass er sich ja nicht mehr frei bewegen kann, dass er kein freies Leben mehr führen kann und dass er eben auch diskreditiert wird, was es eben auch für die einzelnen Menschen bedeutet, die sich so engagieren. Das fand ich eben sehr interessant und das wollte ich eben auch anhand meiner Romanfigur, dann Serena Vitale, dann auch ein bisschen deutlich machen.
Dass die Mafia nicht nur in Italien zu Hause ist, wissen wir schon seit langem. Vor 10 Jahren 6-Fachmord in Duisburg. Diesen Sommer wurde im Schwarzwald ein kriminelles Netzwerk aus dem Umfeld der Cosa Nostra zerschlagen. Und wenn man, so wie die Journalistin Petra Reschi, tief eintaucht in die Machenschaften und Verbrechen der Organisation, dann verändert und prägt das natürlich auch das eigene Menschenbild.
Italiener sagen, pensi il peggio, pensi bene. Ne? Nimm das Schlechteste an und du legst richtig. Ne? Oder wie André Rötter gesagt hat, ja, wenn ich denke schlecht, schlecht denken ist dünn, aber es trifft zu. Und so, ich glaube, dass ich bin als Arbeitertochter, als Bergmannstochter im Ruhrgebiet aufgewachsen. Demzufolge bin ich auch jemand, der so schon mit in sehr großem Realitätssinn ausgestattet ist. Ja, mich wundert, also ich bin keine Romantikerin.
Gab es anfangs Wut, die sie gepackt hat? Als Sie anfingen zu recherchieren, Sie sprechen inzwischen sehr humorvoll fast und abgeklärt darüber.
Nee, nicht abgeklärt. Also ich meine, wenn man das miterlebt hat, viele Dinge da, das war schon schockierend. Auch die Attentate, als die passiert sind, 92, die hatten mich auch schon sehr schockiert. Aber noch mehr hat mich schockiert danach, ja, wie schnell dann die Dinge wieder ins Lot geraten sind, ins Lot für die Mafia. Das hat mich schon schockiert, ja. Und mich hat auch schockiert die Indifferenz Deutschlands gegenüber Italien. Und dann immer zu sagen, so, ja, das ist ja das Problem der Italiener, das hat mich auch gestört, ja, stört mich.
Ja, und wie war Ihre Entwicklung von der Wut? Gab es die anfangs?
Na, Wut ist jetzt zu viel gesagt. Ich wollte einfach verstehen. Ich wollte wissen, wie das funktioniert. Und das dann eben halt auch an die Öffentlichkeit bringen und hoffen, dass viele Leute sich dafür sowas interessieren und das nicht so als eine reine Folklore abtun oder zu sagen, ja, die Italiener, die sind eben halt so. Und weil ich eben auch die Italiener, ich finde, ich habe eben halt auch sehr viele Freunde unter Staatsanwälten und Leuten, die sich engagieren auch. Und ich finde, man darf sie auch nicht in ihrem Kampf allein lassen. Und wenn die Deutschen sich immer nur so auf diesen Punkt stellen, ja, Italien, die kriegen das ja nicht auf die Reihe und so weiter, dann finde ich, dann hat man auch eine gewisse Mitverantwortung, gerade in Europa jetzt, ne?
Ist die Arbeit der Staatsanwälte schwieriger geworden?
Die ist immer schwierig, aber die italienischen, sagen wir so, diese engagierten italienischen Staatsanwälte, die sind schon sehr unabhängig im Übrigen. Noch mehr eigentlich als deutsche Staatsanwälte aus dem Grunde, weil sie nicht weisungsgebunden sind, im Unterschied zu deutschen Staatsanwälten. Natürlich versuchen die italienischen Politiker auch die Justiz immer wieder zu koordinieren, aber die sind schon sehr autonom. Und das ist auch, sagen wir so, das, was die Politik nicht gemacht hat, das hat eben halt, diese Aufgabe wurde dann nur der Justiz angetragen, was natürlich in Augen, also seitens der Italiener. Aber die Justiz kann das natürlich auch alles gar nicht leisten. Die Justiz kann irgendwie nur Verbrechen bekämpfen rein, aber sie kann nicht irgendwie eine moralische Wende einleiten. Das kann eigentlich nur die Politik, könnte sowas, ja.
Ja, und auch die Bürger letztendlich, die dafür einstehen.
Die das ja auch im Grunde auch machen, ja. Also viele, viele eben auch nicht.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Andreas Kieling ist einer der populärsten Abenteurer und Tierfilmer Deutschlands. Er dreht für die ZDF-Reihe Terra X, für die ARD Abenteuer Erde, ist viele Monate im Jahr rund um den Globus unterwegs, oft in den dünn besiedelten Ecken von Alaska. Aber er kennt sich natürlich auch bestens aus mit den Tieren direkt vor unserer Haustüre. Er hat es bewiesen, vergangenen Donnerstag in SWR 1 Leute bei Nicole Köster. Das sollte Andreas Kieling raushören, wer hinter diesem Geräusch steckt.
Es klingt ein bisschen artificial, also ein bisschen künstlich. Ich weiß, das soll der Brumpftruf eines Rothirsches sein. Habe ich den nachgemacht?
Den hast du nachgemacht. Du hast dir sogar ein spezielles Hirschrohr gebaut,
ja,
glaube ich,
richtig.
Oder? Wie nennt
ja,
man
ja.
das Ding?
Ja, Hirschruf sagt ja. man dazu. Das klang jetzt wirklich ein bisschen sehr wie aus der Retorte. Nee, also der Hirschruf geht ungefähr, also richtig tief, so aus dem Vollen. Das ist ja der stärkste Brumpftschrei auf der ganzen Welt. Also selbst der nordamerikanische Wapiti oder ein Elch kann nicht so toll röhren wie unser europäischer Rothirsch.
Denn dich zieht es ja auch immer wieder auch vor deine eigene Haustür, ja. auch in der Eifel. Es muss gar nicht immer Alaska sein oder auch Ruanda oder wo auch immer. Mhm. Was reizt dich vor der Haustür?
Naja, also Deutschland generell gehört ja zu einem der artenreichsten Länder der Welt. Das wird den einen oder anderen jetzt vielleicht verblüffen, aber wir haben eine der höchsten Biodiversitäten. Das liegt daran, dass wir eben in einer Kulturlandschaft leben. Und also nimm zum Beispiel einen tropischen Regenwald, der ist relativ artenarm.
Ja.
Die Klimaerwärmung tut ihr Übriges. Also es wandern deutlich mehr Arten über die Alpen auch zu uns ein. Meistens sind es kleine Arten. Viele Vögel, viele Insekten. Hinzu kommt noch, dass wir in den letzten Jahren immer weniger Pestizide einsetzen in der Forst- und in der Landwirtschaft und dass sich also bestimmte Tierarten auch durchaus erholen. Auf der anderen Seite haben wir riesige Felder, die natürlich wieder kontraproduktiv wirken. Und das Dritte ist, und das darf man nicht vergessen, wir haben in Deutschland verdammt viele Naturschutzgebiete dafür, dass wir so ein dicht besiedeltes Land sind. Und ich kann jedem nur empfehlen, mal rauszugehen in den Wald oder auch an den Stadtrand, das Mobiltelefon mal auszuschalten, sich mal ein Fernglas mitzunehmen und sich mal eine halbe Stunde, am besten in den Morgen- oder Abendstunden, irgendwo hinsetzen. Viele Leute können das gar nicht mehr. Also wirklich, die Betonung liegt auf Mobiltelefon aus. Und einfach mal in die Natur hineinhören. Und du würdest erstaunt sein, ich weiß nicht, ob du das manchmal machst. Aber du
zu selten.
Du würdest erstaunt sein, was um dich herum alles kreucht und fleucht.
Ja, da brauchst du kein Kino.
Eigentlich braucht man das nicht,
genau. Ja. Man merkt gleich deine Begeisterung. Du warst ja auch mal Förster und jetzt gibt es tatsächlich auch viele Gebiete, wo eben auch das Rotwild gejagt wird. Wie ist denn deine Sicht? Eher den Wald schützen oder eher die Tiere schützen? Hängt ja beides miteinander zusammen. Ja.
Also so dieser bayerisch, also in Bayern zum Beispiel, ich will jetzt nicht über die Bayern lästern, aber die haben zum Beispiel den Slogan Wald vor Wild. Also die schießen gerade sehr viel also Pflanzenfresser einfach ab. Ne? Also Dammwild, Rotwild, Muffelwild, Gamswild, Rehwild. So, die dulden das nicht mehr in den Wäldern. Und der Wald ist natürlich ein Lebensraum. Und in diesen Lebensraum gehören natürlich auch große Pflanzenfresser rein. Die haben ja zum Teil den Wald auch mitgestaltet. Oder tun es nach wie vor. So, das heißt also, so wie man bei uns in der Eifel sagt, leve und leve losse, also leben und leben lassen, also irgendwo einen Kompromiss finden, einen Mittelweg, das ist eigentlich genau das Richtige.
Giftige Schlangen, gefräßige Krokodile oder gewaltige Bären, Andreas Kieling traut sich immer ganz nah dran, muss er ja auch, um als Tierfilmer gute Bilder zu bekommen. Und mindestens genauso viel Mut hat er als junger Kerl gebraucht, denn damals ist Andreas Kieling aus der DDR abgehauen.
Man will es gar nicht glauben, aber ich war damals wirklich erst 16. Ich hatte kein so tolles Elternhaus. Also ich hatte einen sehr üblen Stiefvater, der sehr gerne Menschen einfach unterdrückt hat und zum Teil auch manipuliert hat. Und hinzu kam bei mir natürlich noch so ein Freiheitsdrang. Also ich habe sehr viele Bücher gelesen von Jack London und vor allem auch von Mark Twain, Thomas Heuer, Huckleberry Finns Abenteuer und die großen Alaska-Stories, Wolfsblut, Ruf der Wildnis. Und diese und das war klar, irgendwie im Thüringer Wald, da oben, wo wir lebten, damals in Oberhof, mitten auf dem Rennsteig, dass diese Geschichten, von denen wir geträumt haben, und wir haben die auch im Wald dann nachgespielt, im Winter, aber dass diese Geschichten nie wahr werden können, ja, weil man in der DDR schon so ein bisschen eingesperrt war.
Aber die Sehnsucht war so groß, dass du dann wirklich mit 16 Jahren den Entschluss gefasst hast. Es war auch eine sehr gefährliche Flucht. Wie sah die aus?
Ja, es war eben die Sehnsucht und eben auch die Demütigung durch meinen Stiefvater, wo ich gesagt habe, das halte ich nicht mehr aus, das ertrage ich nicht mehr. Und ich bin von der Tschechoslowakei, so hieß es damals noch, nördlich von Bratislava durch die Donau geschwommen, als 16-Jähriger am 16. Oktober 76, das ist mein zweiter Geburtstag, bin dabei angeschossen worden, hatte einen Steckschuss im Rücken, bin dann mit den Armen noch weiter geschwommen und habe es tatsächlich dann ans österreichische Ufer geschafft. Da war aber niemand, weil das war so eine neblige, verregnete Nacht und bin dann die letzten 1,5 Kilometer bis zum nächsten Dorf gerobbt. Also weil ich musste die Beine halt hinter mir herziehen und im Dorf bin ich dann gerettet worden.
Hast du gedacht, das könnte es gewesen sein oder hast du geglaubt, ich schaffe es?
Also in dem Moment, wo mich die Kugel traf, wem schon mal ein Feuerwerkskörper in der Hand explodiert ist, also so ein Böller, der kann sich das vielleicht so ungefähr vorstellen. Es geht eine riesige Druck- und Schockwelle durch den Körper bis zur Schädeldecke und du denkst eigentlich gar nichts mehr. Du bist komplett immobilisiert und wenn du noch was denkst, dann denkst du eigentlich, okay, das war's jetzt. Und das ist ein Gefühl, was ich niemanden wünsche, wirklich niemanden. Und der Schmerz übrigens kommt erst später.
Weil der Schock so groß ist.
Weil der Schock so groß ist. Du schüttest ja Unmengen von Adrenalin und Endorphinen auch aus. Und du weißt doch nicht, ob du weiterlebst oder ob du stirbst. Das steht eigentlich, das bestimmt das Schicksal.
Hat diese Situation dein Verhältnis zur Angst verändert?
Also ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, der wenig Angst hatte in seinem Leben. Meinen Söhnen übrigens geht's ähnlich, haben offensichtlich die Gene von mir bekommen. Ich bin manchmal ein vorsichtiger Mensch und ich habe natürlich auch über die Jahre meine Erfahrungen gesammelt, also was die Natur angeht, was der Umgang mit Tieren umgeht. Deshalb ist, sagen wir mal, eine Schlange aus einer Höhle ziehen, was ich auch noch nie gemacht habe. Ich habe schon Schlangen gefangen, aber ich würde nie eine Schlange aus einer Höhle ziehen. Viel zu gefährlich, weil du nie weißt, welche Schlange da drin sitzt. Aber Angst ist lähmend und negativ, also für mich. Deshalb, ich bin aber wie gesagt auch ein Mensch, der wenig Angst hat, ja, kann man sagen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Vergangenen Dienstag, 5. September, war es genau 40 Jahre her, dass der damalige Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer von einem Kommando der Rote Armee-Fraktion entführt wurde. 6 Wochen später haben ihn die Terroristen dann mit 2 Kopfschüssen hingerichtet, nach der Stürmung der gekaperten Landshutmaschine und den Selbstmorden in Stuttgart-Stammheim. Die Journalistin Anne-Amarie Siemens hat die dramatischen Ereignisse in ihrem Buch »Ein Tag im Herbst« aufbereitet und sich in der Sendung mit Wolfgang Heim auch zum Schweigen der Täter geäußert.
Das hat sicherlich mit der Angst vor strafrechtlicher Verfolgung zu tun. Und es ist, glaube ich, auch psychologisch natürlich so, dass es einfacher ist, von wir zu sprechen, als zu sagen, ich war das.
Ja.
Ich habe geschossen. Ich denke mal, innerhalb des Kerns der RAF, von denen, die noch leben, ist es so, dass es da auch, also da gibt es natürlich ein Wissen.
Burg hat was erzählt, aber der hat ein bisschen auch das Image des Märchenonkels, das heißt, dem glaubt man nicht unbedingt.
Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er in der Zeit eben auch tablettenabhängig war und sehr viel Medikamente genommen hat und man da dann natürlich auch zweifeln kann.
Alle aus dieser RAF sind inzwischen draußen. Ich glaube, da ist niemand mehr inhaftiert. Manche sind zum Teil mehr als 20 Jahre im Gefängnis gewesen. Viele leben von Hartz IV oder von der Sozialhilfe. Auch Ironie der Geschichte, dass man vom Almosen des Staates abhängig ist, den man vorher bis aufs Blut bekämpft hat.
Ich habe einige frühere RAF-Mitglieder getroffen, die alle aber auch einen Weg gefunden haben, nochmal neu anzufangen, sich was aufzubauen.
Also Delvo,
die
eben, in Hamburg
genau, zum Beispiel, ja, genau.
Der Verleger geworden ist.
Ja.
Mit wem von den früheren RAF-Leuten hatten Sie noch zu tun? Außer mit Delvo?
Also ihn habe ich einige Male getroffen, deswegen ist mir das wahrscheinlich am deutlichsten in Erinnerung. Klaus Jünschke habe ich gesprochen. Und ansonsten sind es eher auch Leute aus den revolutionären Zellen oder dem Umfeld gewesen.
Wobei Jünschke, glaube ich, auch einer von denen war, der durchaus auch über seine persönliche Schuld gesprochen hat.
Ja, darüber nachdenkt, ja.
Mir ist aufgefallen, ich hatte mal mit Lutz Taufer Sendung, der nach seiner Gefängniszeit nach Brasilien gegangen ist und da 10 oder 12 Jahre in den Slums gearbeitet hat, als Sozialarbeiter, dass solche Leute auch mit einem anderen Bewusstsein plötzlich auftreten, weil sie halt nicht nur ehemaliger RAFler sind.
Das ist schon was anderes, als immer noch in diesem Jargon von damals zu sprechen, zu verteidigen, was man getan hat, was letztlich nicht zu verteidigen ist. Und also finde ich schon ein deutlicher Unterschied zu jemandem wie Christian Klar zum Beispiel.
Der?
Nach wie vor finde ich, also gut, jetzt hat man ja auch eine Weile nichts von ihm gehört, aber ich finde, so wenn man so daran zurückdenkt, 2007, die Äußerungen auch im Zuge des Begnadigungsverfahrens und dann diese Schriften von ihm und auch so Aussprüche wie, dass Schuld keine Kategorie für ihn ist und auch dieses Nachdenken darüber gar nicht. Das ist nicht Voraussetzung für eine Begnadigung. Ich finde, das ist auch richtig so. Aber man wünscht sich natürlich, dass jemand, der mal aufgebrochen ist, unter anderem mit der Forderung an die Generation der Eltern damals, sich mit der persönlichen Schuld auseinanderzusetzen, deren Schuld im Dritten Reich, gerade dann wünscht man sich doch, dass jemand auch in der Lage ist, sich mit seiner eigenen Biografie so auseinanderzusetzen. Und das gilt auch nicht nur für ihn, das gilt ja auch für andere.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Die große Leidenschaft von Susanne Böhme ist und bleibt das Fliegen. Eigentlich unglaublich, denn die Fallschirmspringerin mit der Erfahrung von über 2000 Sprüngen hatte vor 4,5 Jahren einen schweren Unfall und war querschnittsgelähmt. Inzwischen kann sie wieder gehen und geht auch wieder in die Luft, um zu springen. Bei Wolfgang Heim hat Susanne Böhme erzählt, wie sie sich zurückgekämpft hat und wie der Unfall passiert ist mit dem sogenannten Wingsuit.
Wingsuit ist auf Deutsch übersetzt Flügelanzug.
Ja.
Also ein Anzug, der zwischen Armen und Beinen eine Art Flügel hat. Also aus Stoff geformte Tragflächenprofile, kann man sagen.
Der dann in der Konsequenz auch physikalisch was zur Folge hat?
Physikalisch ist das eine Art Segelflugzeug, könnte man sagen. Mit dem man sich zwar nicht so gut wie mit einem Segelflugzeug, aber trotzdem noch vorwärts durch die Luft bewegt.
Seit wann gibt's das?
So Anfang der 2000er, würde ich sagen.
Also vergleichsweise neu noch.
Ja, und es gab immer mal wieder Versuche. Eigentlich, seit es die Menschheit gibt, träumen die Menschen davon, fliegen zu können und kleben sich irgendwelche Flügel an und gucken, was passiert. Aber so Anfang der 2000er kamen die ersten Wingsuits, die in Serie produziert wurden.
Okay, mit diesem gerät, sind sie dann an diesem 31. Oktober des Jahres 2012 von diesem 700 Meter hohen Berg in der Schweiz gesprungen. Möglicherweise, Sie haben es vorhin erzählt, war der Absprung nicht richtig, dann der Aufprall und infolge dann die Lähmung. Als Sie unten waren, sind Sie vermutlich erstmal ärztlich notversorgt worden?
Ja, genau. Ich wurde dann mit dem Helikopter abtransportiert in die Klinik nach Bern. Da wurde ich notoperiert und wieder so weit zusammengeschraubt, wie es eben ging. Aber man hat auch gesehen, dass die Verletzungen schon ziemlich massiv waren. Also ein Zitat vom Chirurgen, was mir nie aus dem Kopf geht, ist: Naja, wir haben das alles wieder zusammengesetzt wie ein großes Puzzlespiel und ein Stück haben wir auch rausgenommen, weil das hat nirgends mehr gepasst.
Okay. Wie ging es Ihnen da, wenn Sie sich zurückerinnern?
Zum Teil der Gedanke, dass ich weiß, dass ich sehr viel Glück hatte noch dabei, weil eine Freifallkollision mit einem Berg ist eine Sache, die überlebt man eigentlich nicht. Von daher habe ich es schon immer sehr positiv gesehen, die zweite Chance, die ich bekomme.
War Ihnen von Anfang an klar, dass Sie jetzt, also bildlich oder übertragen gesprochen, die Ärmel aufkrempeln und jetzt richtig Gas geben?
Es war mir relativ bald klar. Eigentlich als klar war, dass ich ein halbwegs selbstständiges, aktives Leben führen kann, war mir klar, dass ich da dranbleibe. Und dann gab es auch einige Leute, die mich sehr unterstützt haben und motiviert haben, eben mehr rauszuholen und zu sagen, nee, das lasse ich jetzt nicht einfach so, das will ich nicht für alle Zeiten akzeptieren, vielleicht für den heutigen Tag, aber nächstes Jahr kann es schon wieder ganz anders aussehen.
Hatten Sie diese eine Operation oder gab es da in der Folge noch mehrere Operationen?
Es gab eigentlich nur noch eine zweite.
Ja, was haben die da gemacht?
Die haben von der anderen Seite noch die Wirbelsäule verstärkt. Also einfach nur die Knochen so weit verschraubt, dass es wieder stabil ist. Bei dem Rest kann man leider nicht viel machen.
Dann kam Therapie, Reha, wie aufwendig?
Ich war 4 Monate insgesamt in Kliniken. Was kurz ist für einen Querschnitt, muss man sagen. Zum Teil war von meiner Seite die Enttäuschung dabei, dass viel versucht wird, die Leute einfach möglichst für den Rollstuhl und den Alltag fit zu machen und möglichst schnell wieder loszuwerden. Und die wirklichen Bemühungen, was an der Situation zu verändern, die waren am Anfang dürftig, die wurden dann besser. Aber da hätte ich mir doch schon mehr Unterstützung gewünscht.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Wir hetzen permanent durch die Gegend, stehen unter Zeitdruck und finden kaum mehr Ruhe. Wer kennt das Problem nicht? Der Soziologe und Zeitforscher Professor Hartmut Rosa setzt deshalb schon lange auf die Entschleunigung der Gesellschaft, auf Momente der Resonanz, in denen der Mensch atmen, essen, lachen, eigentlich alles, was man so tut, einfach mal auf sich wirken lässt. Am Montag bei Nicole Köster hat Hartmut Rosa ausführlich davon erzählt, gleichzeitig aber auch gesagt, Theorie ist das eine, die Umsetzung das andere.
Da ist Entschleunigung eigentlich ein Wunsch geblieben. Es ist so eine Sehnsucht der Menschen, dass es möglich sein müsste, auf eine andere Weise und in einem anderen Rhythmus zu leben. Ist ein bisschen so ähnlich wie bei der ökologischen Frage, wo sich alle einig sind, dass wir eigentlich nachhaltiger leben müssten, ökologisch bewusster. Und wenn man sich aber unseren Fußabdruck anguckt oder den Ressourcenverbrauch, dann entwickelt sich es eher negativ. Da gibt es, glaube ich, große Parallelen.
Und wenn es jetzt diese ganzen Vereinigungen auch gibt, Slow Food, Slow Travel, machen die irgendetwas oder ist es eine Kompensation?
Naja, die machen schon was. Also ich meine, die machen ja wirklich auch diese Praktiken. Aber das Problem dabei ist, glaube ich, dass es die exotischen Ausnahmen werden. Ich nenne das sowas wie Entschleunigungsoasen. Also die ganze Woche esse ich schnell und meistens Fast Food oder kalt oder kurz oder halt
auswärts.
Und
irgendwann auswärts. Da mal so jetzt aber langsam.
Genau, alle 3 Wochen, da wird dann ganz aufwendig gekocht und ganz langsam das inszeniert, auch als Fest mit vielen Freunden, die man einlädt oder so. Tatsächlich sagen Küchenhersteller zum Beispiel, die verkaufen immer aufwendigere Küchen, aber die werden immer seltener benutzt. Also das, was früher Alltag war, man muss halt jeden Tag kochen, ist jetzt zur großen Ausnahme geworden. Und deshalb wird das Leben insgesamt dadurch nicht langsamer, sondern man schafft sich nur so kleine Nischen.
Da gibt es ja auch ganz viele Bereiche. Vor 5 Jahren hatte sich ein verzweifelter Vater an Sie gewendet, Henning Susebach. Und der war wütend, weil seine Tochter nämlich mit 10 Jahren nicht mehr Kind sein durfte, sondern permanent lernen musste. Ein bewegender Brief, den er an seine Tochter geschrieben hatte, hat er veröffentlicht in der Zeit damals. Und weil die Ausbildung, sagt er, die krankt, Turbo-Abi, Schulzeitverkürzung, inzwischen können wir Lehrermangel mit dazu nehmen und Fehlzeiten. Und er hatte sie dann angerufen. Melden sich tatsächlich viele verzweifelte Menschen bei Ihnen?
Ja, das ist wirklich so und eigentlich aus fast allen Lebensbereichen, gerade auch mit über diese Zeitschiene, also da, dass die wahrnehmen, da stimmt was nicht in meinem, in der Zeit sein, ich habe keine Zeit. Oder jetzt auch mit meinem neuen Thema Resonanzverlust oder Entfremdungserfahrungen. Zum Beispiel, ganz interessant, hatte ich vor einiger Zeit Telefonseelsorger, die natürlich gesagt haben, ja, was sie da machen, ist wirklich eine Art von Resonanz. Fläche bilden, Folie für Leute oder so. Und das Problem ist halt, dass man auch als Soziologe natürlich nicht genug Zeit hat, um da den Sachen immer nachzugehen und Lösungen zu finden. Das erzeugt dann manchmal Frust auf meiner Seite.
Was sagen Sie den Menschen denn beispielsweise diesem verzweifelten Vater Henning Susebach vor 5 Jahren? Was haben Sie dem mitgegeben?
Naja, ich meine, Herr Susebach war natürlich oder ist immer noch ein Zeitautor, der da halt auch interessante Sachen draus gemacht hat, sodass ich mit dem einfach ein bisschen reflektiert habe darüber, was es eigentlich heißt, Kinder zu erziehen und aufzuwachsen und was Bildungsprozesse eigentlich sind und wo das Problem auch herkommt in den Schulen mit dieser Zeitnot. Manchmal denke ich mir, dass da Soziologie oder Sozialphilosophie, wie ich sie betreibe, ein bisschen auch die Funktion von der früheren Kirche oder Beichte hat, nämlich dass sie zur Entlastung insofern führt, als man sehen kann, das Problem liegt nicht bei mir. Weil so habe ich eigentlich angefangen, über Zeit auch nachzudenken, weil mir aufgefallen ist, dass die meisten Menschen, inklusive mir selbst, wir denken immer, ich mache es falsch. Ja, ich habe ein Problem mit der Zeit, ich habe offensichtlich schlechtes Zeitmanagement oder so. Oder ich müsste mehr Gelassenheit proben.
Und es beruhigt, wenn es anderen genauso geht.
Ja, wenn man dann sieht, das ist wirklich ein strukturelles Problem unserer Zeit. Ja, ich bin nicht schuld an der Misere. Das ist mal vielleicht ein erster Schritt zur Entlastung.
Hartmut Rosa, geboren in Lörrach, lehrt seit vielen Jahren an der Uni in Jena theoretische Soziologie, gehört zu den führenden Zeitforschern im Land und plädiert für eine viel ruhigere, entspanntere und bewusstere Lebensweise. Einfach mal austesten, wie sich das anfühlt, kann man zum Beispiel im Schwarzwald in Grafenhausen. Hartmut Rosa hat bei Nicole Köster in SWR 1 Leute erklärt, was man da genau machen kann in diesem besonderen Haus.
Ja, das heißt Schwarzwaldhaus der Sinne. Und die Idee dort war, dass das war früher unser Haus des Gastes und das haben wir jetzt sozusagen umgewidmet, weil das Haus des Gastes umgezogen ist. Das ist allen möglichen Formen des mit der Welt in Verbindung Tretens eigentlich gewidmet. Da geht es um visuelle Phänomene, die richtig spannend sind. Und
die sehen dann wie aus?
Ja, also zum Beispiel unterschiedliche optische Effekte mit Scheiben, die sich drehen, wo du wirklich das Gefühl hast, das kommt aus der Wand raus oder so. Oder zum Beispiel gibt es eine Brille, bei der man sehen kann, wie Bienen die Welt wahrnehmen. Und es gibt auch akustische Effekte, die ganz interessant sind, also über erstaunliche Hörphänomene. Es gibt einen Dunkelgang, der irgendwie immer der Hit ist, nicht nur bei Kindern. Es ist wirklich erstaunlich, einfach mal ganz dunkel durch die Welt zu gehen. Es gibt einen Barfußpfad und gibt ein ganzes Stockwerk, das der Erfahrung von Zeit, von Beschleunigung und Entschleunigung gewidmet ist, wo wir meine eigene Forschung dann auch wirklich mit Holzkunst von Simon Stiegler, der da eine Werkstatt betreibt, verbunden haben und auch überlegt haben, wie kann man eigentlich Sinneserfahrungen, Zeiterfahrungen, Formen des in der Weltseins fühlbar und erfahrbar machen.
Jetzt habe ich eben kurz vor 11 behauptet, wenn Hartmut Rosa nach Hause kommt in den Schwarzwald, wird es laut. Inwiefern?
Ja, weil ich dann ganz gerne an die Orgel gehe und tatsächlich dafür berüchtigt bin, dass ich alle Register ziehe, ganz gerne sehr eine kleine Orgel. Aber ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, weil meine Eltern waren nicht besonders christlich, die waren da eher ein bisschen, also offen für alle möglichen auch esoterischen oder fernöstlichen Religionen. Aber Orgel hat mich irgendwie schon als Kind umgehauen und obwohl ich dann eine Zeit lang als Keyboarder eher in einer Rock- und Metalband aktiv war, bin ich dann irgendwann wieder zum Orgelspieler geworden und wann immer ich kann, zum Beispiel auch jetzt am Sonntag spiele ich gerne auch im Gottesdienst die Orgel, da spiele ich manchmal sehr unkonventionelle Sachen. Aber Orgelspielen ist für mich sowas wie eine Resonanzachse zum Leben.
Gibt es da auch Möglichkeiten, ganz alleine für sich zu spielen? Spielen Sie mal nachts?
Ja, ganz besonders gerne. Also bevor ich dann irgendwie im Gottesdienst orgle, schließe ich mich in der Kirche ein, meistens irgendwie Samstagnacht. Und das ist wirklich so ein Moment, wo ich eigentlich Zeit vergesse. Es ist mir dann egal, wie spät es ist und oft weiß ich es auch nicht mehr, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich orgel so lange, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es richtig. Und das ist irgendwie auch was ich nie als quälend empfinde. Also meistens, wenn ich hingehe, weiß ich noch nicht, was ich spielen will und ich suche so lange, bis ich was habe. Und das ist irgendwie eine super schöne Form des Tätigseins.
Und wenn Sie das wieder mit Ihrer Wissenschaft verbinden, ist ja letztendlich das genau das, was Sie mit Resonanz bezeichnen, oder?
Das tatsächlich würde ich sowas sagen, ja. Etwas, wo man irgendwie das Gefühl hat, man antwortet da auf was, da passiert auch was mit einem. Also man beim Orgelspiel natürlich erfährt man sich auch als selbstwirksam, weil natürlich, wenn ich die Tasten drücke und wenn es mir gelingt, ja, passiert was. Aber irgendwie fühlt man sich dann eben auch angesprochen, schon physisch. Man fühlt sich ja wirklich berührt durch die, also solche Pfeifen können ja ganz schöne auch physische Gewalt ausüben. Und in diesem Wechselspiel von wirksam sein und berührt werden, findet genau diese Form der, ich nenne das eine Verflüssigung des Weltverhältnisses statt.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Eins gehört. SWR 1.